Du kennst das vielleicht selbst. Man hat viel Erfahrung und doch hakt die Stimme in den entscheidenden Momenten. Lass uns deshalb heute einmal prüfen, was für dich in 25 Jahren Coaching-Praxis Nützliches drinsteckt. Und davor in meinem Weg vom Schauspielhaus übers Radiostudio ins Coaching. Wir starten eine Miniserie zu den 5 Dauerbrennern, die meine Klientinnen und Klienten immer wieder bewegen. Die Story hinter deinem Coach sozusagen. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
25 Jahre Coaching-Erfahrung. Lieber Arno Fischbacher, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, welche Themen wir in den nächsten Wochen durchbesprechen wollen. Und da habe ich gesagt, ja, du bist ja jetzt schon so lange Coach und hast so viel Erfahrung mit so vielen Klientinnen und Klienten gemacht. Wie wäre es denn, wenn wir uns die häufigsten Themen, die immer wieder auftreten bei dir, die immer wieder aufpoppen, wo Menschen immer wieder sagen zu dir, ah, das ist wirklich was mich bewegt, das ist was, wo meine Stimme sich nicht wirklich entfalten kann. Was wäre, wenn wir diese, sagen wir mal, 5 wichtigsten Themen uns in den nächsten paar Episoden anschauen? Und erst einmal herzliches Servus in deine Richtung und zweitens, möchtest du ein bisschen was erzählen? Also ich würde es mal als Einstieg spannend finden, wie waren deine ersten Schritte ins Coaching? Also wenn wir schon 25 Jahre sagen, wie bist du denn zum Coach geworden? Du warst ja ursprünglich, wir wissen ja, kommst aus dem Schauspiel, dann hast du ein Schauspielhaus sogar geleitet, also Führungskraft auch über viele Jahre, hast einen Radiosender mit aufgebaut.
Ja, kein wirklich geradliniger.
Kein stringenter, nein.
Also das ist, du hast schon recht, ja. Also insofern heute vielleicht durchaus beispielhaft für den Berufsweg von jungen Menschen heute. Absolut. In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, war das große Vorbild, weißt du, du lernst irgendeinen Beruf oder du studierst irgendetwas und das hast du dann gelernt und dann brauchst du einen Posten, so hieß es damals. Und wenn man dann einen Posten hat, den hat man dann und den verteidigt man mit Klauen und in dem geht man in Pension. So war noch das Bild, das auch meine Eltern hatten und so hat dann mein Vater gelebt. Ja, das war so die Vorgehensweise. Wenn ich heute mit jungen Menschen arbeite, dann bin ich immer wieder ganz überrascht. Zum Beispiel, ich habe einen Kunden hier in Salzburg, einen großen Energieversorger hier in Salzburg. Da habe ich die Ehre und ich finde es wirklich ein Privileg, seit einigen Jahren immer wieder einmal pro Jahr die Lehrlinge im dritten Lehrjahr, also kurz vor der Lehrabschlussprüfung, für 2 Tage zu trainieren. Das ist so eine Art Rhetoriktraining. Vom Unternehmen aus ist es gedacht als ein Workshop, das die jungen Menschen, Burschen und Mädels, im besten Fall auf ihr Auftreten in der Lehrabschlussprüfung vorbereitet. Und ich finde es sehr bemerkenswert. Ich schätze die Salzburger AG, meinen Kunden, dafür auch sehr, dass sie mich als Profi da holen für die jungen Leute, weil sicher mindestens ein Drittel der Lehrlinge nach ihrem Abschluss nicht mehr im Unternehmen sein wird. Das ist, die investieren da in junge Menschen, das rechne ihnen hoch an. Aber worauf ich hinaus will, ist die Berufe. Also ich war ganz überrascht, weil ich habe bei den ersten Workshops habe ich Berufe vorgefunden, wusste ich gar nicht, dass die existieren. Mhm. Also so in der Elektronik, da gibt's Berufe, von denen wusste ich gar nichts. Und ich weiß auch, dass in 5 Jahren die Berufsbilder sich vielleicht schon wieder geändert haben, also die Ausbildungsberufe schon wieder andere Namen haben. Ich bin sicher,
ja,
die...
Nicht zuletzt dank KI und dank Robotik passiert da ja sowieso ein Wandel.
So ist es, ja. Also passiert ein ganz, ganz großer Wandel und der hat nicht nur auf die Berufsbilder Auswirkungen, sondern auch auf die Dauer der Tätigkeiten. Also heute in einer Firma über lange Zeit zu sein, das ist heute eher verpönt. Da würde man heute sagen, wenn ich im Theater als Geschäftsführer eine Bewerbung gekriegt habe, wo ich gesehen habe, dass jemand alle 1,5 Jahre den Job gewechselt hat, dann hätte man schon mal kritisch reingeschaut und hätte sich gedacht, was ist da los? Warum ist das so? Was macht er falsch? Oder was ist mit dem? Ist da was nicht richtig? Während heute, wenn du eine Bewerbung kriegst und du siehst im Lebenslauf jemanden, der 25 Jahre in einer Firma war und soll jetzt wechseln, dann wirst du heute wahrscheinlich denken, was ist mit dem? Ist der unflexibel? Hm. Ist er nicht neugierig oder ist sie vielleicht nicht bereit, auch mal einen Ort zu wechseln? Also heute tickt es anders. Ja, aber zurück zu unserem Thema.
Wenn du, meine Frage hast du noch nicht beantwortet. Genau. Wie bist du gestartet? Wie bist du zum Coach geworden?
Ja, eigentlich auch aus so einer Umbruchssituation, denn nach meiner Tätigkeit fürs Schauspielhaus, nach der Übersiedlung des Theaters in die neuen Theaterräumlichkeiten, für die ich 10 Jahre meines Lebens mich eingesetzt hatte, und das war dann soweit, ein Jahr Übersiedlung, großes Chaos, aber tolle neue Räumlichkeit. Das war der Zeitpunkt für mich, aus dem Theater rauszugehen. Und ich habe dann mit einem sehr jungen Geschäftsführer und einem ganz jungen Team, 5 oder 6 Leute waren wir, haben wir ein Privatradio gestartet in Salzburg, die Welle 1 Music Radio, das heute nach wie vor gute Geschäfte macht und 24/7 Music Radio sendet in den Äther. Ein interessantes Entwicklungsprojekt auch, wo ich quasi der Älteste im Team war, naheliegenderweise so eine Art Senioritätsgewürz im Team. Mhm. Aber auch war mir klar, dass mit dem Gewinnen der Lizenz zum Senden, also mit dem Gewinnen der Frequenz, um dann tatsächlich terrestrisches Radio zu machen, war meine Tätigkeit als Programmdirektor auch enden wollend. Und ich habe mich auch zum Sendestart da rausgezogen, weil mir klar war, dass das ist eine junge, kleine Firma, Lean Management war angesagt, Kosten sparen. Und da war ich habe ich mich im Grunde selbst wegrationalisiert, aus guten Gründen meine Anteile verkauft. So, und jetzt war die Frage, was fange ich an mit meinem Leben? Es war nicht ganz klar. Ich habe ein Jahr etwa Pause eingelegt, habe im Grunde, heute würde man sagen, mein Burnout gepflegt und versucht, mich wieder auf die Beine zu stellen und zu schauen, wo geht meine Lebensreise eigentlich hin? Was kann ich alles? Was sind denn die Kapazitäten? Was sind denn die Erfahrungen, die ich mitbringe aus diesen 25 Jahren davor? Und habe mich auch im Kollegenkreis immer wieder beraten lassen. Und das sind mehrere Varianten, sind entstanden, so Art Geschäftsführer auf Zeit wäre eine Variante gewesen, Tätigkeiten irgendwo, die mit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, mit strategischer PR etwas zu tun hatten, weil das im Grunde meine hervorragende Tätigkeitsfeld auch im Theater war, die Positionierung des Unternehmens, zu schauen, dass der Laden finanziert ist und Publikum hereinströmt und die ganze Organisation funktioniert. Und um wieder auf die Füße zu kommen und Orientierung zu halten und auch um eine Tagesstruktur mir wiederzugeben, habe ich eine 2-jährige Trainerausbildung gebucht. Eigentlich nicht mit der Absicht, einen Beruf zu erlernen, sondern eher um wieder zu schauen, wie geht's mir, wie sehen mich die anderen, wo tue ich mich hin? Und relativ rasch hat sich herausgestellt, ich habe im ersten Jahr bereits da sehr viele Rückmeldungen erhalten, im ersten Jahr dieser Ausbildung hier in Salzburg. Und habe am Ende des ersten Jahres bereits mein erstes Budget geschrieben und habe dann Kontakt aufgenommen mit Experten, mit denen ich im Theater schon zusammengearbeitet habe, einer Agentur in Wien, die international aufgestellt war. Und dann haben wir die ersten Konzepte gemacht, haben wir geschaut, wo ist der Mitbewerb. Dann haben wir gesehen, dass es unter Umständen viel sinnvoller ist, über Vernetzung nachzudenken und nicht über Mitbewerb. Aus dem heraus sind die Grundideen entstanden, mich mit Kollegen, Kolleginnen zu vernetzen. Ich habe die Ingrid Ammon damals kennengelernt. Wir haben Stimme.at gegründet, das europäische Netzwerk der Stimmexperten als Plattform, auf der Entwicklung passieren kann und das Thema Macht der Stimme, Bedeutung der Stimme in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, einfach auch durch die Kraft der vielen besser gezeigt werden kann. Ja, und aus dem heraus hat sich dann relativ rasch meine eigene professionelle Tätigkeit ergeben. Also sehr rasch hat sich aus Gesprächen bei Netzwerkveranstaltungen der erste Trainingsauftrag ergeben nach Abschluss dieser Ausbildungen. Das war IBM, war mein erster Firmenkunde, wo ich Ingenieure trainiert habe für ihre Präsentationen und ihre Kundengespräche. Und so hat sich die ganze Sache relativ rasant weiterentwickelt.
Spannend, spannend, ja. Wann hast du dann tatsächlich deinen ersten Coaching-Kunden vor dir sitzen gehabt? Erinnerst du dich an den?
Im 1:1?
Ja.
Das hat sich nach einigen Jahren erst herausentwickelt. Ich war viele Jahre fokussiert auf B2B, also auf Inhouse-Trainings, wie man so schön sagt in der Branche, für Unternehmen, also auch an Ort und Stelle in der Regel, meist in Seminarhotels, selten in den Unternehmen selbst, aber manchmal auch das. Bin sehr viel gereist, war in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich unterwegs, vom Norden bis in den Süden, vom Osten bis in den Westen. Es hat sich im Lauf der Jahre herauskristallisiert, dass aus diesen vielen Kontakten, die entstanden sind, aus dem Seminargeschäft, aus dem Seminartraining, Menschen begonnen haben, auf mich zuzukommen und mich zu fragen, ob ich sie nicht punktuell anlassbezogen unterstützen könnte. So ist es entstanden. Und das hat mich schlussendlich in den Jahren nach meiner Transplantation, also in der Zeit vor 7, 8 Jahren, als ich mir auch Zeit genommen hatte, gesundheitlich wieder fit zu werden und ich mir die Zeit genommen habe, auch über meine Geschäftsmodelle nachzudenken und zu schauen, wie ich es zukünftig gestalten will. Das war die Zeit, wo ich dann auch den Entschluss gefasst habe, mich darauf zu fokussieren, das stärker hervorzuheben. Also gerne bin ich ansprechbar für Inhouse-Seminare nach wie vor, aber es ist in der Tat so, dass heute der Großteil meiner Tätigkeit im 1:1 besteht. Das heißt, einerseits habe ich immer wieder Kunden hier bei mir in meinem schönen Office in der Salzburger Riedenburg. Aber ein guter Teil sicher der Coachings findet online statt, über Zoom oder Teams, also über Online-Plattformen. Du siehst hier, wenn du mich hier beobachtest in dem Studio, in dem ich den Podcast aufnehme hier bei mir in Salzburg, siehst du mein Coaching-Studio mit 2 Kameras, mit einem Flipchart, also ein ganz klassisches Setting, wo du, wenn du mit mir online arbeitest, im Grunde so mit mir zusammen bist, als würden wir in einem Raum sein. Da steht ein Flipchart, da wird hands-on gearbeitet. Also es ist kein Vortrag. Ich erzähle dir nicht etwas und du musst es dann merken und nach Hause gehst dann damit nach Hause, sondern da arbeiten wir ganz aktiv, so wie in einem Workshop-Setting, wie in einem klassischen Trainingssetting, eigentlich 1:1, dadurch sehr intensiv und mit sehr, sehr großer Nachhaltigkeit.
Ja, ja, und das Spannende ist ja tatsächlich, und wir haben ja auch, sprechen ja auch privat immer wieder, wir sind ja auch befreundet privat, dass es dich wirklich als Mensch bewegt, dass du anderen in ihrem Leben helfen kannst. Also ich merke das bei dir wirklich, das ist der innere Antrieb, anderen Leuten mit deinen dir gegebenen Fähigkeiten, die erarbeiteten Fähigkeiten, wirklich weiterzuhelfen. Das klingt jetzt so anthroposophisch und das ist es auch auf eine Art. Also du bist schon einer, der wirklich anderen helfen will an der Stelle, oder? Also, weil ich meine, manche Dinge, wenn du diese Jugendlichen da ausbildest, das ist ja auch wirklich, du gibst denen ja fürs Leben was mit.
Weißt du, das mit Helfen, das ist so ein interessantes Stichwort. Mit den jungen Leuten Das hat natürlich
eine väterliche Rolle irgendwo, das, oder? Ich meine, diese väterliche Rolle des ich gebe dir was mit für dein Leben. Ich finde das schön irgendwie.
Ja. Das hat schon was. Ja. Allerdings, das mit dem Helfen, das formuliere ich gerne anders. Oder ja. Ich schaue auch gerne anders drauf. Mhm. Also jetzt in der Arbeit mit den jungen Leuten ist es auch ein bisschen Vorbild sein. Mhm. Denn das, was ich ja immer wieder rückgemeldet kriege, was mich sehr freut, das ist, dass meine Coaches, meine Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer sehr rasch merken, dass es mir wirklich darum geht, auch selbst das zu tun, wovon ich spreche. Denn ich denke, in der Weiterbildung, es hilft ja nichts, wenn ich weiß nicht, aus Büchern zitiere oder wenn ich schöne Folien dich lesen lasse, oder dir, ich weiß nicht was, alles erzähle und du merkst, ich tue es nicht selbst. Mhm. Also dieses am Beispiel Lernen, dieser Aspekt des sozialen Lernens, der hat für mich sehr, sehr großen Vorrang und das ist mir ein großes Anliegen auch den jungen Menschen gegenüber. So in meinem Coaching allerdings treibt mich etwas ganz anderes an.
Okay.
Das ist eine gewisse Lust, das ist, weißt du, ich schaue auf Menschen drauf, wenn mich jemand anspricht, dann hat er oder sie ja zumindest verstanden, dass da irgendwas ist, was er noch nicht weiß. Mhm. Also, dass irgendwo Möglichkeiten sind, die er oder sie noch nicht verstanden hat und da sucht man Unterstützung, um diesen blinden Fleck aufzulösen. Mhm. Oder um etwas zu erkennen und um vielleicht Möglichkeiten zu nützen, die man noch nicht nützt. Mhm. Aber was meine große Lust ist, die Menschen, mit denen ich arbeite, die sind in ihrer intellektuellen Entwicklung in der Regel schon längst dort. Mhm. Das heißt, die haben vom Menschenbild schon lang darüber nachgedacht, dass Top-Down-Agieren im Unternehmen nicht wirklich langfristig sinnvoll ist, dass nur Gewinn maximieren auch nicht nur das Einzige ist, worum es geht, dass Menschenführung auch mit was anderem zu tun hat als E-Mails
schreiben, ja,
und über Zahlen führen und so weiter. Mhm. Also die auch in der Kommunikation sich Grundsätze erarbeitet haben, die über sich selbst nachgedacht haben, die über die Art und Weise, wie sie mit Menschen kommunizieren wollen, wie sie wirtschaftliches Handeln gestalten wollen, die haben über das alles nachgedacht. Das, was mich aber so neugierig macht, ist, ihnen das Bewusstsein zu vermitteln, dass sich das nicht automatisch in ihren Kommunikationsgewohnheiten niederschlägt. Mhm. Sprechen ist eine Gewohnheit. Diesen Satz hast du von mir ja auch im Podcast schon öfter gehört. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Worte verwenden, wie wir Sätze bilden, wie wir auf Menschen reagieren, wie wir reden, die Sprechweise, die Tonalität, all das ist gewohnheitsgeprägt. Das heißt, es ist eine unbewusste Kompetenz. Und dadurch haben wir keine Kriterien zur Verfügung und wir hinterfragen es aus dem auch nicht. Das heißt, die Art und Weise, wie der Mensch spricht, wie Mann oder Frau spricht, wird von einem selbst immer als normal empfunden. Also da fühlt man sich zu Hause. Ich habe gerade gestern wieder einen Beitrag gelesen auf LinkedIn, wo eine Kollegin schreibt über authentisch sich empfinden, sich authentisch fühlen. Ja, wenn du dich authentisch fühlst in der Kommunikation, dann heißt das, du rufst gerade alle deine Gewohnheiten ab. Mhm. Und das fühlt sich richtig gut an. Da bist du du. Ja, das heißt aber nicht, dass von außen betrachtet man sagen könnte, okay, ja, da gibt es Alternativen. Oder es wäre vielleicht in einer bestimmten Situation zielführender oder günstiger, sich so oder so zu verhalten. Dir selbst liegt aber das nahe, wie du es gewohnt bist. Und diesen Gap, also diese Lücke zwischen der intellektuellen Entwicklung eines Menschen und der Entwicklung des Ausdrucks, des sprecherischen, stimmlichen, rhetorischen Ausdrucks zu schließen, das ist meine Lust an der Arbeit. Mhm. Und darum schaue ich neugierig auf jeden Menschen, der bei mir bei der Tür reinkommt oder den ich hier am Bildschirm habe oder den ich in meinen Espresso-Telefonaten, das ist ja mein Einfallstor sozusagen für neue Kontakte am Telefon habe. Dort horche ich unglaublich neugierig hin und achte mal drauf, was fällt mir alles auf an Gewohnheiten, wo ich weiß, das sind Routinen, die sind diesem Menschen nicht bewusst und mit ganz kleinen Interventionen lässt sich das angleichen. Das heißt, dann erkennt jemand, dass er ja im Grunde schon längst verstanden hätte, wie er es möchte, aber er hat nicht gewusst, dass es möglich ist. Und drum, das ist wahrscheinlich auch ein Hintergrund, weshalb Menschen aus meinen Coachings oft rausgehen, so mit dem Gefühl, aha, ja eh, warum habe ich es nicht schon längst gemacht, sozusagen. Ja? Klar, das tut sich dann nicht von selbst. Es will eine neue Gewohnheit entwickelt werden und dazu braucht es Unterstützung. Und darum gibt es auch eine Struktur in den Coachings mit Telefonaten zwischendurch, also mit Q&A-Calls, wo immer wieder reflektiert wird, wie läuft dieser Prozess, wie gelingt es, die neue Gewohnheit langsam ins Leben zu bringen. Dafür gibt es didaktische Grundsätze und da muss man aufpassen, dass man nicht versucht, im Ernstfall dann Neues auszuprobieren, weil das da gibt es Widerstand im Organismus. Ja, aber mit dem Einhalten ein paar solcher Regeln gelingt es in der Regel sehr gut und das macht auch diesen Prozessfortschritt sehr, sehr rasch. Funktioniert gut.
Spannend. Hast du irgendwie eine Idee im Kopf, wie viele Personen das waren? Sind es Tausende, sind es Hunderte? Gibt es da irgendeine Zahl, die dir, ich meine, man könnte sich da durchrechnen, wie viele Klienten im Jahr oder so denn?
Im Coaching, ja, ist eine gute Frage, werde ich gern mal nachrechnen.
Vielleicht, dass wir das irgendwann einmal wissen, ich fände das toll.
Also ich habe mal meine Seminarteilnehmer, habe ich mal subsumiert, das waren Tausende, also gute 20 Jahre Inhouse-Trainings mit 3-4 Seminartagen pro Woche, kannst du hochrechnen. Ja, also das ergibt eine ordentliche Zahl. Ich sehe es auch an meinem E-Mail-Verteiler, wo ein Gutteil solcher Menschen nach wie vor sich Informationen und praktische Tipps von mir wünschen. Der geht in die Tausende. Und im Coaching ist es immer handverlesen. Da reden wir ja von einzelnen Menschen, ja, die ich über einen gewissen Zeitraum, 3-4 Monate in der Regel begleite, um ihre Ziele zu erreichen. Also Hunderte sind es auf alle Fälle. Ich werde es mal überschlagen.
Wäre spannend. Wir haben ja eben begonnen, die Episode damit zu sagen, okay, wir wollen jetzt deine Erkenntnisse oder deine häufigsten Fälle oder Fragen aus den letzten 25 Jahren uns vornehmen für die nächsten paar Episoden. Und dafür würde ich dich jetzt mal bitten, uns eben genau diese, wir haben gesagt, wir einigen uns jetzt mal vorerst auf 5 Themen, diese 5 Themen, was dann auch wieder Themenblöcke natürlich sind, aber diese 5 Themen, die wir uns in den nächsten 5 Episoden einmal vorerst anschauen wollen, wo wir tiefer eintauchen können, weil das nämlich genau diejenigen Fragen sind, die immer und immer und immer wieder dir als Coaching-Klienten oder von Coaching-Klienten gestellt werden.
Ja, sehr gerne. Es sind, also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt zuhörst, ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt an der einen Stelle irgendwie durchaus betroffen fühlen, weil das sind sehr, das sind die logischen Themen. Also es ist einmal alles, was mit der Stimme zu tun hat. Also Menschen, die sagen, ich spreche zu schnell, die Feedback kriegen von ihren Führungskräften, wo gesagt wird, naja, du solltest dann doch mal, wo im Assessment dann am Ende so das Feedback auftaucht, ist alles super, also funktioniert alles gut, beste Rückmeldungen, aber wenn es jetzt um das stimmliche, sprecherische Auftreten geht, dort, wie sich jemand gegenüber dem Team präsentiert, rhetorisch zum Beispiel im stimmlichen Ausdruck, da gilt es nachzuschrauben. Ne? Und da schauen wir dann, was ist eigentlich genau das Thema? Und zwar jetzt nicht um Fehler zu suchen, sondern das Phänomen, über das wir dann sprechen. Zum Beispiel, wenn es um schnelles Sprechen geht. Da schaut man mal das Phänomen an. Die nächste Frage ist, weshalb ist das so? Das heißt, was ist dahinter? Was ist der Hintergrund? was sagt die Analyse, um daraus zu lernen. Mhm. Und dann schauen wir auf die andere Seite und schauen, was brauchen eigentlich, was sagt die Wahrnehmung der Zuhörer? Was sagen die Gesprächspartner? Was brauchen die eigentlich? Mhm. Um dann ein Match zu erzeugen, um dann zu schauen, was gilt's also dann anders zu tun? Und dann ist die Frage, welche Ressourcen sind in dir, die dir erlauben, das zu tun, nur du weißt es noch nicht. Mhm. Also es geht nie ums gegen das eigene Naturell etwas tun, sondern es geht immer darum, die eigenen Ressourcen auszuschöpfen. Und das ist das, was so großen Spaß und Lust macht, weil man da merkt, aha, da ist ja in mir eine Stärke drinnen, die genau das konterkariert, was mir als Schwäche vorgeworfen wird. Also einmal rund um das Thema Stimme und Sprechen. Der zweite Klassiker ist die Nervosität. Und das ist oft nur, ach, ich habe gerade mit einem Kunden gerade eine Stunde am Einstieg in seinen Vortrag gearbeitet.
Der Einstieg, ja.
Und zwar auch in einer hochgepitchten Situation. Der hatte 4 Minuten vor 700 Menschen, jetzt gerade vor einer Woche. Mhm. Und der war bestens vorbereitet, der kannte sein Thema, ist ein sehr, sehr eloquenter, eine sehr eloquente Führungskraft. Und es ging ihm nur darum, dass er diesen Moment für sich gut bewältigt, wenn er auf die Bühne geht, da sind 700 Menschen vor ihm, das ist einfach eine große Wucht, die in dem Moment auf dich einwirkt. Mhm. Also das tut körperlich was. Da geht der Herzrhythmus, da geht der Puls hinauf und da spielt's körperlich Karamba. Wie er mit diesem Moment konkret besser umgeht und wie er dann den allerersten Satz gestaltet. Und ich kann dir schon verraten, auch sein erster Satz hat sich verändert. Und an der restlichen Präsentation haben wir im Grunde dann gar nicht weitergearbeitet, nur an ein paar Strukturelementen. Also Stimme, Nervosität. Ein Thema, das mich immer wieder sehr neugierig macht, das ist Kundenakquise. Hm. Klar, die Wirtschaft dreht sich dort, wo irgendjemand mit einem möglichen neuen Kunden spricht, wo jemand mit einem Kunden spricht oder wo es darum geht, jemanden, der gerade kein Kunde mehr sein will, ihn dazu zu bewegen, dass er bleibt. Also schwierige, heikle Gespräche mit zukünftigen potenziellen oder gewesenen Kunden. Mhm. Und das hat natürlich nicht nur mit dem stimmlichen Ausdruck zu tun, aber das Nachdenken über die Wirkung, die du ausstrahlst in so einem Moment, hilft, über die Strategie von einer neuen Seite nachzudenken. Denn wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, So wie jetzt eine junge Führungskraft arbeitet in einer Beratungsagentur und hat als Aufgabe gesetzt, Neukunden für die Beratungsagentur zu gewinnen. Das heißt, du gehst ans Telefon, hast dir eine Liste herausgesucht von möglichen Entscheidern in Unternehmen, um sie auf die Beratungstätigkeit der Agentur anzusprechen. Das ist Kaltakquise am Telefon. So, und da stehst du dir schon beim Gedanken im Weg, weil du weißt, der andere wartet nicht auf deinen Anruf. Und jetzt kann man sagen, wir machen es mit klassischem Telefonskripts, oder? Und dann hast du im schlimmsten Fall das, was du bei kalten Anrufen am Telefon erlebst. Dann legst du nach 0,5 Sekunden legst du auf, weil du am Tonfall schon hörst, es ist Kaltakquise. Und hier einen Weg zu finden, auf Augenhöhe mit Menschen zu sprechen, aus einem neuen Selbstverständnis heraus, das ist ein Thema, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, weil es alle Elemente der Geschäftsrhetorik beinhält. Da geht es um das eigene Mindset, um die eigene Einstellung, um die psychologische Strategie, wie funktionieren Kaufreize.
Gesprächsrhetorik meinst du?
Gesprächsrhetorik, ja. Dann ist die Frage, wie klinge ich in den ersten Sekunden? Wie kann ich Beziehung aufbauen? Und wie geht das Ganze dann im echten Leben unter den Widerständen, die sich da bieten? Sehr spannendes Thema, macht großen Spaß und habe immer wieder also sehr spannende Einsätze in diesem Thema. Ja, und jetzt gibt es noch zwei letzte ganz typische Sachen. Das eine ist, kommt immer wieder vor, da siehst du bei mir eine Führungskraft, die sagt, ich bin eloquent, ich kann reden, ich bin mitten im Geschäft, ich habe große Überzeugungskraft. Ja, und das ist mein Problem. Weil ich habe das Gefühl, ich wirke zu heftig, zu massiv. Ich überrolle mein Team, ich überrolle meine Mitarbeiter und ich will das Beste, aber ich kriege Widerstand. Und da haben wir es mit Reaktanz zu tun. Also da lohnt auch wieder der Blick auf die andere Seite, mal zu schauen, was brauchen die eigentlich, wie tickt die Wahrnehmung der anderen, wie entsteht blind Widerstand und was gilt es zu vermeiden und was gilt es zu tun mit allen Mitteln, die Stimme, Sprechen, Körpersprache, räumliche Psychologie und natürlich die Überzeugungspsychologie bieten. Ja, und das Letzte, das ist das, was so ein Alltagsgeschäft in meinen Coachings ist. Das ist die Situation, ich kriege einen Anruf, die da heißt, Herr Fischbacher, am, sagen wir, 23. Oktober ist eine Tagung, dort stehe ich auf der Tagesordnung mit einem Beitrag. Ich habe beste Expertise, ich weiß auch schon ungefähr, was ich sagen werde, aber ich stehe irgendwie, ich
stehe mir selbst im Weg, oder?
Ich stehe mir selbst im Wege, danke, ja. Danke, Andreas. Und ich weiß ganz genau, wenn ich das so sage, wie ich es mir gerade denke, dann ist das keine gute Präsentation und dann erreiche ich meine Ziele nicht. Unterstützen Sie mich bei der Vorbereitung. Ja, und dann gehen wir es von vorne an, schauen uns das Thema an und entwickeln aus diesem, ich spreche zu meinem Publikum, einen Dialog, der dir dann erlaubt, mit deinen Teilnehmern, mit deinen Gästen, mit deinen Zuhörern zu diskutieren, gewissermaßen in Dialog zu gehen. Also auch wenn du dabei alleine sprichst, auch wenn du alleine sprechen solltest, so dass ein lebendiger, ausdrucksstarker, aber zielorientierter Vortrag entsteht, bei dem du auch genau definiert hast, was deine Gäste, deine Zuhörer, was du dort erreichen willst. Willst du Marktforschung betreiben? Willst du ihre Widerstände hören? Willst du ihre Gegenargumente hören? Willst du ihre Einwände hören? Willst du sie beim Entwickeln nächster Schritte vorbereiten? Also was willst du? Zieldefinition ist ein wesentlicher Teil von dem. Und das macht ganz, ganz großen Spaß, in ganz wenigen Einheiten des Coachings Menschen in der Vorbereitung auf eine super überzeugungskräftige Präsentation vorzubereiten. 5 Themen, Andreas.
Die wir uns in den nächsten paar Episoden anschauen wollen. Ich möchte jetzt doch gerne dir daheim Hinweise geben, nämlich wenn dir gefällt, was du hörst, bitte gerne auf der Plattform deiner Wahl, Spotify, Apple Podcast, uns bewerten. Wir freuen uns und außerdem finden dadurch auch andere neue Zuhörerinnen und Zuhörer zu uns. Und lieber Arno, soweit du mir erklärt oder erzählt hattest, hast du jetzt deinen YouTube-Kanal wieder in Gang gesetzt. Also auch auf YouTube, wenn man Arno Fischbacher sucht, gibt es jetzt immer mal wieder ein paar spannende Videos.
Ja, das steht gerade auf meinem Arbeitsplan, mit einer gewissen Regelmäßigkeit neue, kurze, sehr praktische Videos, jeweils mit praktischen, mit umsetzbaren Tipps zu veröffentlichen. Und ich bin schon sehr neugierig auf die Feedbacks. Ja, und wenn du jetzt zugehört hast und vielleicht an der einen oder anderen Stelle innerlich genickt hast, gesagt hast, ja, da schwingt in mir etwas mit, da fühle ich mich irgendwie angesprochen, dann scheu dich nicht, geh auf arno-fischbacher.com/espresso, da siehst du meinen Espresso-Kalender, da buch dir einen Viertelstunden-Slot. Es mögen ja 20 Minuten sein und dann sprechen wir miteinander und dann analysiere ich gerne mit dir gemeinsam, wo so die Punkte sind, die dich deutlich überzeugungskräftiger, stärker, auftrittsstärker oder was immer dein Anliegen ist, machen. Und analysiere mit dir gerne auch so einen Weg dorthin. arno-fischbacher.com/espresso. Ja, und bis dorthin freue mich, wenn wir uns bei Gelegenheit am Telefon hören. Möge die Macht der Stimme bis dorthin mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.